Auf einem alten englischen Landsitz verschwinden zwei Menschen spurlos. Zurück bleibt ein altes Familienritual und die Ahnung, dass seine Spuren bis tief in die Geschichte der Monarchie reichen. Doch was, wenn genau dieses Ritual eine Spur aus Verrat, Tod und einem lange verborgenen Geheimnis freilegt? Abonniere Crime Tales, damit du kein neues Holmes-Abenteuer verpasst. Los geht's mit Das Musgrave-Ritual.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Unter den frühen Fällen meines Freundes Sherlock Holmes gibt es einige, die mir noch heute mit besonderer Deutlichkeit vor Augen stehen. Denn schon damals, als sein Name außerhalb eines kleinen Kreises kaum bekannt war, zeigte sich jene eigentümliche Freude am Rätsel, die ihn später berühmt machen sollte. Doch ich erinnere mich auch lebhaft an eine andere, sehr menschliche Seite seines Wesens. In seinem Denken herrschte die größte Ordnung, in seinen persönlichen Gewohnheiten dagegen eine Nachlässigkeit, die einen Mitbewohner bisweilen zur Verzweiflung bringen konnte. Unser gemeinsames Wohnzimmer in der Baker Street, das große Zimmer mit Kamin, Tisch und den beiden breiten Fenstern zur Straße, war oft erfüllt von Chemikalien, alten Akten und seltsamen Gegenständen aus vergangenen Fällen. Nicht selten tauchte ein Relikt dort auf, wo man es am wenigsten vermutet hätte, zwischen Briefen, auf dem Kaminsims oder gar neben dem Butterteller. Nichts schien bei Holmes je einen festen Platz zu haben. Besonders unerquicklich war die Menge seiner Papiere. Holmes verabscheute es, Schriftstücke zu vernichten und brachte doch nur selten die Geduld auf, sie ordentlich zu verwahren. So wuchsen Monat für Monat Bündel von Aufzeichnungen heran, bis eines Winterabends schließlich jene kleine Sammlung von Relikten vor uns lag, aus der sich die merkwürdige Geschichte des Musgrave-Rituals entspinnen sollte. Wir saßen an diesem Abend des Jahres 1886 gemeinsam am Feuer, während draußen der Wind um das Haus strich, und ich erlaubte mir den bescheidenen Wunsch, unser Zimmer möge für die nächsten Stunden ein wenig bewohnbarer werden. Holmes gestand mir mit einem schiefen Lächeln, dass mein Einwand nicht ganz unberechtigt sei. Zu meiner leisen Überraschung verschwand er jedoch nicht etwa, um Papierstapel fortzuräumen, sondern kehrte kurz darauf mit einer großen Blechkiste zurück, die er hinter sich herzog.
Da ist Stoff genug, Watson, um einen fleißigen Chronisten lange zu beschäftigen. Würden Sie alles kennen, was sich hier angesammelt hat, so würden Sie mich eher bitten, manches wieder hervorzuholen, als noch weiteres darin zu verstauen.
Es sind also die Aufzeichnungen Ihrer frühen Fälle?
Allerdings. Aus jener Zeit, ehe mein Biograf es unternahm, mich der Nachwelt in einem etwas günstigerem Licht zu präsentieren.
Er hob ein Bündel nach dem anderen empor, beinahe zärtlich, als blättere er in einer sehr persönlichen Vergangenheit. Dann griff er tiefer in die Kiste und zog ein kleines Holzkästchen hervor. Darin lagen ein zerknittertes Blatt, ein alter Messingschlüssel, ein Holzpflock mit einer langen Schnur und einige verrostete Metallscheiben.
Nun, Watson, was sagen Sie zu diesem kleinen Hausrat?
Er wirkt unerquicklich, aber gewiss nicht gewöhnlich.
Gewöhnlich ist daran in der Tat nichts. Dies hier ist alles, was mir von einem Fall geblieben ist, der in mancher Hinsicht einzig dastand. Dem Abenteuer des Musgrave-Rituals, Watson.
Ich habe Sie diesen Namen mehr als einmal erwähnen hören.
Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass Sie auch die Geschichte dazu erfahren.
Holmes lehnte sich in seinem Sessel zurück, ließ den Blick noch einen Augenblick auf dem kleinen Kästchen ruhen und begann von einer Zeit zu sprechen, die noch vor unseren gemeinsamen Fällen lag. Damals wohnte er in Montague Street, unweit des Britischen Museums, und harrte dort, mit mehr Geduld, als seinem Wesen eigentlich entsprach, jener Gelegenheit, sich als beratender Ermittler zu bewähren. Nur gelegentlich gelangten kleinere Angelegenheiten an ihn, meist durch ehemalige Universitätsbekanntschaften. Als dritten nannte er das Musgrave-Ritual, jenen Fall, der wesentlich dazu beitrug, seinen Namen erstmals bekannt zu machen.
Reginald Musgrave war auf demselben College gewesen wie ich. Kein Mann, der sich leicht Freunde machte. Doch nicht aus Hochmut, wie viele meinten. Eher aus einer angeborenen Zurückhaltung. Er entstammte einer der ältesten Familien des Landes und etwas von den grauen Hallen seines Hauses schien stets an ihm zu haften. Er war nicht gekommen, um alte Bekanntschaft zu erneuern. Auf Hurlstone hatten sich Dinge ereignet, für die weder Dienerschaft noch Landpolizei eine Erklärung fanden.
Nach mehreren Jahren ohne Nachricht war Musgrave eines Morgens plötzlich in Holmes Zimmer erschienen. Inzwischen war sein Vater gestorben und er hatte das Anwesen übernommen. Zudem vertrat er nun seinen Distrikt im Parlament.
Ich höre, Holmes, dass Sie inzwischen praktischen Gebrauch von Ihren besonderen Fähigkeiten machen.
Ich bemühe mich wenigstens, davon zu leben.
Dann hoffe ich, dass Sie mir helfen können. Auf Hearthstone hat sich eine höchst sonderbare Sache zugetragen. Die Polizei tappt im Dunkeln und ich weiß mir keinen Rat mehr.
Dann berichten Sie mir alles, Musgrave, und lassen Sie nichts aus.
Musgrave sammelte sich einen Augenblick, als müsse er die Ereignisse zunächst in die rechte Ordnung bringen. Dann begann er.
Ich bin unverheiratet und muss auf Hearthstone dennoch einen beträchtlichen Haushalt führen. Das Haus ist alt, weitläufig und verlangt stete Aufmerksamkeit. Unter meinen Leuten war der Butler Brunton derjenige, der am längsten bei uns diente. Mein Vater hatte ihn einst als jungen, stellenlosen Lehrer aufgenommen. Er war intelligent, gebildet, sprach mehrere Sprachen, spielte nahezu jedes Instrument und war in seiner Stellung beinahe unentbehrlich.
Was Holmes an dieser Stelle sofort erkannte, war weniger Bruntons Tüchtigkeit als die Art von Mann, die sich aus solchen Gaben leicht eine gefährliche Selbstgewissheit bildet. Von stattlicher Erscheinung, gewandt und ehrgeizig, besaß er jene Eitelkeit, die ihm schließlich zum Verhängnis werden sollte.
Bei all seinen Vorzügen besaß Brunton jedoch eine Schwäche, die immer wieder Unruhe ins Haus brachte. Seit dem Tod seiner Frau zeigte er sich in Dingen des Herzens unerquicklich wenig beständig. Zunächst schien es, als wolle er Rachel Howells, unsere zweite Hausmagd, heiraten. Dann jedoch wandte er sich plötzlich einer anderen zu, Janet Tregellis, der Tochter des Wildhüters. Rachel, die von leidenschaftlichem Wesen ist, ertrug das schlecht. Sie erkrankte ernstlich und ging seit jener Zeit wie ein Schatten durch das Haus.
Doch dieses häusliche Drama verlor schon bald an Bedeutung, denn beinahe unmittelbar trat etwas anderes hinzu, etwas, das mit Bruntons Entlassung begann.
In einer jener Nächte, in denen der Schlaf sich nicht einstellen will, stand ich tief nach Mitternacht auf, um mir aus dem Billardzimmer ein Buch zu holen. Auf dem Weg dorthin bemerkte ich Licht in der Bibliothek. Ich wusste mit Gewissheit, dass ich die Lampe selbst gelöscht hatte, ehe ich mich zurückgezogen hatte. Mein erster Gedanke war ein Einbrecher. Ich nahm die alte Streitaxt von der Wand und näherte mich der Tür mit aller Vorsicht.
Als Musgrave durch die halb geöffnete Tür blickte, sah er jedoch nicht den erwarteten Eindringling, sondern Brunton. Der Butler saß vollständig angekleidet in einem Sessel. Auf seinen Knien lag ein Blatt, das den Eindruck einer Skizze oder eines Plans machte. Er schien mit äußerster Anspannung darüber nachzusinnen. Dann erhob er sich, trat an einen alten Sekretär, zog ein weiteres Papier hervor und begann auch dieses mit derselben Sorgfalt zu prüfen.
In diesem Augenblick trat ich ein. Brunton fuhr heftig herum, sichtlich erschrocken, und ließ das erste Blatt mit einer hastigen Bewegung in seiner Brusttasche verschwinden. Ich eröffnete ihm ohne weiteres, dass er meinen Dienst binnen eines Tages zu verlassen habe.
Nach Holmes späterer Schilderung war Brunton auf Musgraves Urteil zunächst wie zerschmettert. Als er jedoch im Schein der Kerze prüfte, welches Papier der Mann an sich genommen hatte, fand sich darin nichts von erkennbarem Wert. Nichts als die Abschrift jener alten Familienformel, die auf Hurlstone seit Generationen nur noch als leere Tradition fortbestand. Das Musgrave-Ritual. Wie Holmes mir sagte, wurde er an eben diesem Punkt zum ersten Mal wirklich aufmerksam. Brunton musste in der alten Formel etwas erkannt haben, das allen anderen verborgen geblieben war.
Als ich die Bibliothek verlassen wollte, folgte Brunton mir und bat mit großer Eindringlichkeit, ich möge ihn nicht in offener Schande aus dem Haus weisen. Er flehte um einen Monat Aufschub, damit sein Fortgang den Anschein eigener Entscheidung behielte. Ich gewährte ihm schließlich eine Woche. Nicht mehr.
In den beiden folgenden Tagen versah Brunton seinen Dienst mit äußerster Sorgfalt. Am dritten Morgen jedoch war er verschwunden. Musgrave berichtete weiter. Nun, mit jener sichtlichen Unruhe, die der bloße Rückblick auf die Vorgänge in Hurlstone noch immer in ihm auszulösen schien.
Als man am folgenden Morgen nach ihm sah, war sein Bett unberührt. Niemand hatte ihn gesehen, seit er sich am Abend zuvor zurückgezogen hatte. Türen und Fenster fanden wir verschlossen. Seine übrigen Kleider, seine Uhr, selbst seine Barschaft lagen noch in seinem Zimmer. Nur der schwarze Anzug, den er häufig trug, fehlte. Auch seine Pantoffeln waren fort, während die Stiefel zurückblieben.
Das Haus wurde daraufhin gründlich durchsucht, vom Dachboden bis hinab in die ältesten Kellergewölbe. Im alten Kernbau glich Hurlstone einem Labyrinth aus Gängen, Kammern und verschlossenen Winkeln. Doch nirgends fand sich eine Spur des Mannes. Auch außerhalb des Hauses blieb jede Suche ohne Ergebnis. In der Nacht hatte es geregnet, und doch zeigte weder der Weg noch der feuchte Rasen etwas, das sein Verschwinden erklärt hätte.
Während wir noch ratlos waren, kam es zu einer zweiten, nicht minder verstörenden Wendung. Rachel Howells befand sich seit Bruntons Verschwinden in einem höchst aufgeregten Zustand, zunächst fieberhaft, dann beinahe hysterisch. Man hatte sogar eine Wärterin bei ihr eingesetzt. In der dritten Nacht jedoch schlief diese ein. Als sie am frühen Morgen erwachte, war Rachel fort. Das Fenster stand offen.
Man folgte den Spuren der jungen Frau über den feuchten Rasen bis an den Rand eines kleinen Sees. Dort verloren sie sich. Sogleich wurden Haken und Netze eingesetzt, denn alles sprach dafür, dass sie ins Wasser gegangen war.
Eine Leiche fand man nicht. Was man stattdessen aus dem Wasser zog, war ein Leinensack. Darin befanden sich einige Metallstücke sowie matte, farblose Steine. Oder etwas, das man im ersten Augenblick dafür halten konnte. Mehr brachte die Suche nicht zutage.
Und hier endete Musgraves Geschichte fürs Erste. Wie Holmes es mir später schilderte, gab es zwei Vermisste, ein verstörter Haushalt und die Spur eines geheimnisvollen alten Dokuments, das Brunton bei Nacht mit anderen Papieren verglichen hatte.
Zeigen Sie mir das Ritual.
Musgrave reichte ihm die Abschrift. Holmes las sie aufmerksam. Es war ein kurzer Wechsel von Fragen und Antworten, dessen Sinn sich beim ersten Hören kaum erschloss.
Es lautet, soweit ich mich entsinne, ungefähr so. Wessen war es? Desjenigen, der fort ist. Wer wird es haben? Derjenige, der kommen wird. Wo stand die Sonne? Über der Eiche. Wo war der Schatten? Unter der Ulme. Wie wurde abgemessen? Nordwärts 10 und 10, ostwärts 5 und 5, südwärts 2 und 2, westwärts 1 und 1. Und dann hinab. Was geben wir dafür? Alles, was wir besitzen. Warum geben wir es? Um des anvertrauten Gutes willen.
Holmes sagte Musgrave, dass in der Lösung dieses alten Rituals, das jener bis dahin nur für eine eigentümliche Familientradition gehalten hatte, womöglich auch die Lösung aller übrigen Rätsel liege. Noch am selben Tag brachen sie nach Sussex auf. Als Holmes mir später Hurlstone schilderte, sprach er von einem Anwesen aus neuerem Flügel und altem Kernbau, dessen Mauern weit älter waren, als das eingemeißelte Datum über dem Eingang vermuten ließ. Ringsum lag weitläufiges Parkland, und der See befand sich nur wenige Schritte vom Haus entfernt. Holmes war überzeugt, dass hier nicht mehrere voneinander getrennte Rätsel nebeneinander standen, sondern nur eines. Wenn das Ritual richtig gelesen wurde, musste es unweigerlich zu Brunton und zu Rachel führen.
Im Text gibt es zwei feste Punkte, eine Eiche und eine Ulme. Die Frage ist also nicht, ob das Ritual etwas bedeutet, sondern worauf es weist.
Die Eiche steht noch. Eine gewaltige, uralte Eiche direkt vor dem Haus. Die Ulme stand früher dort drüben, wurde jedoch vor etwa 10 Jahren vom Blitz getroffen und gefällt.
Erinnern Sie sich, wie hoch sie war?
Wie Holmes mir später mit unverkennbarem Interesse schilderte, konnte Musgrave diese Frage erstaunlich genau beantworten. In seiner Jugend hatte er im Unterricht gelernt, die Höhe von Bäumen und Gebäuden zu vermessen. Die Ulme war 64 Fuß hoch gewesen.
Hat Brunton Sie jemals nach dieser Höhe gefragt?
Jetzt, da Sie es sagen? Ja, vor einigen Monaten. Damals schien es mir belanglos.
Damit, sagte Holmes später, war ihm beinahe Gewissheit geworden. Brunton hatte das Rätsel bereits bearbeitet. Er hatte den Sinn des Rituals erkannt und einzelne Angaben überprüft. Holmes wartete, bis die Sonne genauso stand, dass ihr Licht über die alte Eiche fiel. Dann fertigte er sich aus einem Pflock, einer Schnur und einer Stange ein einfaches Messinstrument. Die Stange war 6 Fuß hoch. Ihr Schatten maß 9.
Wenn 6 Fuß Höhe 9 Fuß Schatten werfen, dann ergibt das bei 64 Fuß die entsprechende Länge. Die Richtung bleibt dieselbe.
Vom früheren Standort der Ulme aus maß Holmes die berechnete Strecke ab und schlug an der errechneten Stelle einen Pflock in die Erde. Dort entdeckte er, nur um weniges versetzt, eine kleine, kegelförmige Vertiefung im Boden.
Bruntons Zeichen. Er ist also bis hierher gekommen.
Von diesem Punkt aus nahm Holmes mit dem Kompass die Richtung auf und folgte nun dem Ritual, Schritt für Schritt, in gemessenem Takt. 10 und 10 nach Norden, 5 und 5 nach Osten, 2 und 2 nach Süden, 1 und 1 nach Westen. Die Spur endete an der Schwelle des alten Hausteils. Noch 2 Schritte weiter und Holmes stand auf den abgetretenen Steinplatten des alten Flurs. Für einen Augenblick, gestand er mir später, war er bitter enttäuscht. Nichts deutete darauf hin, dass Brunton hier den Boden geöffnet oder auch nur einen Stein bewegt hätte. Da, so berichtete Holmes weiter, erinnerte Musgrave sich plötzlich an den letzten Satz des Rituals.
In diesem Augenblick fiel mir die letzte Zeile wieder ein. Nicht nur westwärts 1 und 1, sondern auch und dann hinab.
Ganz recht, nicht unter dem Stein, unter dem Ort.
Musgrave führte Holmes daraufhin zu einer schmalen, steinernen Treppe, die aus dem alten Flur tief in die Kellergewölbe hinabführte. Je tiefer sie stiegen, desto kälter und dumpfer wurde die Luft. Dort unten fanden sie sogleich deutliche Spuren jüngster Tätigkeit. Holzscheite, die sonst lose am Boden des alten Kellers verstreut lagen, waren zur Seite geräumt worden. In der freigelegten Mitte ruhte eine schwere Steinplatte mit einem verrosteten Eisenring. Daran hing ein wollener Schal.
Den Schal erkenne ich. Es ist Bruntons Schal.
Mit Hilfe eines herbeigerufenen Beamten aus der Gegend gelang es schließlich, die Platte anzuheben und mit großer Mühe beiseite zu wuchten. Darunter öffnete sich ein enger, lichtloser Schacht. Einen Moment lang starrten beide nur in die schwarze Tiefe. Dann ließ Holmes eine Laterne hinab. Die Grube war klein, vielleicht 7 Fuß tief und kaum 4 im Geviert. Darin stand ein altes, messingbeschlagenes Holzkästchen. Sein Deckel war bereits geöffnet. Ein alter Schlüssel steckte noch im Schloss. Daneben lagen einige dunkle Metallstücke, wohl Münzen oder etwas Ähnliches, vom Alter bereits stumpf geworden. Doch all dies verlor augenblicklich jede Bedeutung angesichts dessen, was unmittelbar neben dem Kästchen hockte. Ein Mann. Er trug schwarze Kleidung und war in sich zusammengesunken, das Gesicht gegen den Rand des Kastens gepresst, als habe er sich in letzter Verzweiflung daran festhalten wollen. Die Arme lagen seitlich ausgestreckt in dem viel zu engen Raum. Schon der Anblick dieser Haltung verriet mehr von seinem Ende als jedes sichtbare Zeichen von Gewalt. Die Züge waren durch den Tod entstellt. Und doch ließen Gestalt, Haar und Kleidung keinen Zweifel. Es war Brunton.
Keine Spur äußerer Gewalt. Er ist dort unten nicht erschlagen worden. Man hat ihn eingeschlossen.
Als man den Leichnam mit großer Mühe heraufgeschafft hatte, blieb das eigentliche Rätsel bestehen. Wie war Brunton dort unten gefangen worden? Und welche Rolle spielte Rachel Howells bei diesem düsteren Ende? Holmes war überzeugt, dass die Antwort nicht im Tod des Mannes allein lag, sondern in dem, was aus dem geöffneten Kästchen verschwunden war. Von diesem Gedanken aus begann Holmes, wie er es stets tat, den Hergang Schritt für Schritt rückwärts zu verfolgen. In solchen Augenblicken tat er, was ihm beinahe instinktiv geworden war. Er versetzte sich in die Lage des Beteiligten und fragte sich, welche Entscheidung ein ebenso kluger Geist unter denselben Umständen getroffen hätte.
Brunton wusste nun, dass dort etwas von Wert verborgen lag. Er hatte den Ort gefunden. Doch die Steinplatte war zu schwer, um sie allein sicher zu bewegen. Also brauchte er Hilfe. Und diese Hilfe musste aus dem Haus selbst kommen.
Rachel Howells lag nahe. Sie hatte ihn einst geliebt. Ein Mann von Bruntons Art, so erklärte Holmes, bilde sich nur allzu leicht ein, eine gewonnene Zuneigung nach Belieben wieder entfachen zu können. Wahrscheinlich hatte er die junge Frau mit einigen Aufmerksamkeiten besänftigt und sie dazu gebracht, ihm bei seinem nächtlichen Unternehmen beizustehen.
Selbst für zwei Personen blieb die Platte unerquicklich schwer. Sie mussten sich also Hebel und Stützen verschafft haben.
Im Keller fand Holmes mehrere Holzstücke, deren Seiten abgeflacht und deren Enden tief eingedrückt waren. Daraus schloss er, dass Brunton und Rachel die Platte nach und nach angehoben und immer wieder mit Holz unterfüttert hatten, bis die Öffnung weit genug war, um einen Mann hindurchzulassen. Ein längs eingesetztes Stück mochte zuletzt die ganze Last getragen haben.
Dann stieg Brunton allein hinab. Einer musste oben bleiben. Er öffnete den Kasten und reichte den Inhalt hinauf. Und dann kam jener Augenblick, den wir nicht mehr mit letzter Sicherheit feststellen können, dessen Folge jedoch unbestreitbar ist.
Ob Rachel in jäher Rache das stützende Holz fortschlug, ob sie es absichtlich herauszog oder ob der Halt im entscheidenden Moment zufällig versagte und sie den Eingeschlossenen dann seinem Schicksal überließ, das blieb offen. Doch das Ergebnis war eindeutig. Die Steinplatte stürzte herab. Brunton war in der Grube gefangen. Und in der dumpfen Enge des Schachts fand er einen langsamen, elenden Tod. Damit erklärte sich auch Rachels Zustand am folgenden Morgen. Ihre bleiche Erschütterung, das hysterische Lachen und ihre völlige Zerrüttung. Ebenso gewann nun auch der Sack im See seine Bedeutung. Offenbar hatte Rachel darin alles verschwinden lassen, was in jener Nacht aus dem Kästchen ans Licht gekommen war, um jede Spur des Geschehenen zu tilgen.
Doch was war es, das sie fortwarf?
Die wenigen Münzen, die in der Grube zurückgeblieben waren, trugen das Bildnis von King Charles I. Erst dieser Umstand ließ Holmes den Sinn der ersten Fragen des Rituals plötzlich in neuem Licht erkennen.
Wessen war es? Desjenigen, der fort ist. Wer wird es haben? Derjenige, der kommen wird. Das ist keine bloße Formel, Musgrave. Es verweist auf die Zeit der Stuarts, auf den gestürzten König und auf den Erben, dessen Rückkehr man erhoffte.
Daraufhin erinnerte sich Musgrave, dass Sir Ralph Musgrave, ein Vorfahr seines Hauses, einst als rechte Hand Charles II. Auf dessen Wanderungen gedient hatte. Holmes bat sodann um den Inhalt des Sacks, den man aus dem See gezogen hatte. Als die stumpfen, dunklen Stücke vor ihm lagen, nahm er eines der glanzlosen Fragmente auf, rieb es langsam am Ärmel und es begann im Lampenlicht zu funkeln.
Kein Glas, ein Edelstein. Und dieses verbogene Metall, einst Teil eines Reifs, einer Fassung. Jetzt beginnt sich das Bild zu schließen.
Für Sie vielleicht, Holmes. Mir ist es noch keineswegs klar.
Gerade darin liegt die Antwort, Musgrave. Was hier verborgen wurde, kann kaum gewöhnliches Familiengut gewesen sein. Vielmehr muss während der Bürgerkriege ein königliches Kleinod versteckt und der Weg dorthin innerhalb ihrer Familie weitergegeben worden sein.
Dann legte Holmes Musgrave noch einmal die ganze Kette seiner Schlüsse dar, von Bruntons Neugier über Schattenmaß und Schrittfolge bis hin zum Kellergewölbe unter dem alten Haus.
Das, was Rachel in den See warf und was Brunton mit seinem Leben bezahlte, ist von weit größerem Wert, als Sie ahnen. Es ist, so unerquicklich die Umstände seines Wiederauffindens auch sein mögen, aller Wahrscheinlichkeit nach die alte Krone der Könige von England.
Die Krone?
Zumindest das, was nach Jahrhunderten im Verborgenen noch von ihr übrig ist. Desjenigen, der fort ist, des gestürzten Königs. Desjenigen, der kommen wird, seines Nachfolgers. Alles andere fügt sich ganz von selbst.
So endete, nach Holmes eigener Darstellung, das Abenteuer des Musgrave-Rituals. Rachel Howells wurde niemals wiedergesehen und hat das Land vermutlich verlassen. Musgrave hingegen blieb im Besitz jenes merkwürdigen historischen Relikts, wenn auch nicht, wie ich später erfuhr, ohne einige rechtliche Verwicklungen. Für Holmes selbst war der Fall noch aus einem zweiten Grund bedeutsam. Hier hatte er zum ersten Mal in größerem Maß gezeigt, was seine Methode vermochte. Aus einer alten Formel, einem verschwundenen Diener und wenigen, scheinbar geringen Spuren eine ganze verborgene Geschichte ans Licht zu ziehen. Und ich muss eines gestehen, als Holmes mit seiner Erzählung fertig war, trat selbst die gewohnte Unordnung unserer Zimmer in der Baker Street für einen Augenblick in den Hintergrund. Denn auf dem Tisch lagen nun nicht bloß alte Münzen, eine Schnur und ein Schlüssel. Und selbst zwischen verstreuten Papieren, Reagenzgläsern und vergessenen Schriftstücken schien für einen flüchtigen Moment alles wieder an seinen rechten Platz gefunden zu haben.
Was ich an diesem Fall so stark finde, ist, dass Holmes am Ende zwar das Rätsel löst, aber eben nicht die moralische Wahrheit. War Rachel Täterin? War es ein Unfall? Oder war es genau dieser eine Moment zwischen Schmerz, Wut und tiefer Kränkung, in dem sie einfach nichts mehr verhindert hat?
Ja, genau das macht Rachel für mich so spannend. Sie ist keine klassische Täterin, sondern eher eine tragische Figur, die von Brunton erst verletzt und dann noch einmal für seine Zwecke benutzt wird. Und gerade diese Grauzone fühlt sich für einen so frühen Holmes-Fall erstaunlich modern an.
Und ich liebe, dass Doyle in dieser Geschichte auch wieder vom Zusammenleben der beiden in der Baker Street erzählt. Watson ist ihr erstmal einfach nur genervt, weil Holmes wieder überall seinen Kram rumliegen lässt.
Ja, total. Darüber musste ich auch schmunzeln. Im Denken maximale Ordnung, aber privat das pure Chaos. Kommt mir bekannt vor. Und vielleicht ist genau das das Schöne an dieser Geschichte. Aus einer alten Kiste voller Durcheinander entsteht plötzlich einer seiner ersten großen Fälle.
Ja, total. Und genau deshalb ist der Doyle-Fact hier so spannend. Die Geschichte erschien 1893 im Strand Magazine und gehört zu den frühesten Holmes-Fällen überhaupt. Doyle zeigt uns hier einen Holmes, der noch in den Anfängen seiner Ermittlungsarbeit steckt und zeigt auf, wie sich seine Methode Schritt für Schritt entwickelt.
Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir unsere Geschichte gefallen hat, dann abonnier uns doch einfach und lass auch gerne eine Bewertung da. Damit hilfst du uns riesig, noch viele weitere Holmes-Abenteuer für dich zum Leben zu erwecken.
Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Crime Tales – Verbrechen im Nebel.